Ich fange mal mit dem letzten Punkt an und erlaube mir, wenn wir dann nicht weiter diskutieren, Ihre Frage, die kommt, dann versuche ich das diszipliniert kurz zu machen. Ja, das wird gemacht. Wir haben ja noch Zeit hier. Also ich fange mal mit Ihrem letzten Punkt an. Der Punkt davor hat ja schon was zu tun mit Ihrem Handlungsanleitung und so weiter. Ich will zu der amerikanischen Ökonomie beginnen mit einem Literaturhinweis. In dem Gegenstandpunkt 4 2002 ist ein ausführlicher Artikel über Krieg und amerikanische Ökonomie. Den finde ich ganz hervorragend. Nicht nur deswegen, weil der Gegenstandpunkt mein Leib- und Magenblatt ist, sondern weil ich diesen Artikel wirklich sehr erhellend finde. Die Quintessenz dieser Analyse, in der erstens über Reichtum und Rüstung überhaupt was gesagt wird, das finde ich auch übrigens, glaube ich, ist noch nie so gesagt worden, und zweitens über Amerika gesagt wird, heißt, die Amerikaner stellen sich auf der Grundlage ihrer weltweit durchgesetzten Macht unter anderem auf den Standpunkt, dass sie es sich leisten können, sich um auch bei ihnen deutlich werdende, schwächende Ökonomie, Krise, die bei ihnen Hunderte von Milliarden Dollar an der Börse bereits vernichtet hat, Einbrüche auf dem Weltmarkt, eine Schuldensituation, bei der andere Staaten bereits den Bankrott angemeldet hätten, dass sie sich um diese Sachen als Amerika nicht kümmern müssen. Als Amerika nicht kümmern müssen. Und sie haben dafür zwei Gründe, die sie einfach behaupten. Ob das alles politökonomisch richtig ist, interessiert mich jetzt mal nicht, weil ich sehe, die sind in der Lage, das durchzusetzen. Das erste stimmt politökonomisch auch. Denn in der Tat ist es so, sie verfügen nach wie vor, das gibt es alles sehr kurz, über jene Währung, in der 70% des gesamten Reichtums der Welt beziffert wird, 70% des gesamten Handels, kapitalistischen Geschäfts abgewickelt wird, sprich die ganze Welt diese Dollar haben muss und vielfach sogar diese fremde Währung der eigenen Währung vorzieht. Das heißt für diesen Staat, dieser Dollar ist als Weltgeld so stabil, dass sich Amerika jene Wahnsinnsverschuldung, 200-300 Milliarden Dollar in 2 Jahren für die Aufrüstung, deswegen glaubt leisten zu können, weil die Nachfrage nach Dollar, und sei es nur in der Form von amerikanischen Staatsschuldpapieren, ihnen gesichert scheint. Das ist Argument 1. Das zweite Argument ist viel brutaler. Die sagen, und dafür, also das erste Argument wissen Sie so auch nicht, da haben Sie bloß Ihre Erfahrung. Das zweite, das basiert ganz ohne ökonomische Kenntnis, nur auf Erfahrung. Wir haben festgestellt, dass wir nach jedem Krieg nicht ärmer, sondern reicher geworden sind. Dass wir aus jedem Krieg nicht ärmer, sondern reicher hervorgegangen sind. Das trifft für die letzten Kriege deswegen zu, weil erstens, dass Kriege sind, die sie nie auf eigenem Territorium führen mussten, wo sie die gesamte Beschaffung von Kriegsmitteln nicht, wie es zum Teil der Hitler machen musste, wie es zum Teil die Engländer im Zweiten Weltkrieg machen mussten, per Staatserlass verfügen mussten, sondern als kapitalistisches Geschäft, was Rüstungsfabriken Reichtum bringt und von daher auch Staatsreichtum bringt, erledigen können. Das sind die beiden Argumente. Ob das zweite Argument voll durchschlägt, wenn jenes zentrale Mittel, Schmiermittel der kapitalistischen Ökonomie der Welt preislich kollabiert, ich rede vom Öl, und die Kosten explodieren, die jeder Betrieb für Öl zahlen muss, das muss man abwarten. Soweit zu dem ersten Teil. Die Quintessenz heißt, sie mögen Krisenzeichen haben, sie mögen Schwächezeichen haben, die sind immer noch die Stärkste. Da muss man sich mal vorstellen, Europa ist von der Krise auch betroffen. Und was sagen sie? Um Gottes Willen keine Staatsverschuldung, die die Währung schwächen könnte. Das ist der Standpunkt eines ökonomischen Zusammenschlusses, der weiß, er kommt an dieses Weltgeld nicht ran. Auch wenn da im Augenblick Debatten laufen, ob man sich es eigentlich leisten kann im Krieg. Bis zu dem ersten. Zu dem zweiten Punkt. Da erlaube ich mir, das war die Frage, mit ob man nicht die Regierung wenigstens auffordern sollte, die Unterstützung der Amerikaner einzustellen. Ach, fordern kann man da viel. Bloß, was heißt denn diese Forderung eigentlich? Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass diese Forderung, Einstellung aller Unterstützung, übrigens, was das hieße, ne? Das hieße nicht nur Verbot der Überflugrechte, das hieße alle Basen der Amerikaner hier dicht machen, Rammstein dicht machen, die Patriots zurückziehen, die Wüstenfüchse zurückziehen, die AWACS-Besatzungen zurückziehen und so weiter. So. Und so weiter. Genau. Etc. Ich glaube aber, da wird vorher was anderes abgeschossen, bevor das passiert. Also, ich stelle mal die Frage, mal bis da eine Klammer drum gemacht. Gibt es irgendeinen Hinweispunkt, dass bei der Bundesregierung so eine Forderung auf offene Ohren stoßen würde? Oder ist nicht vielmehr die Einbildung der Grund für eine Forderung, die ja nun erstmal von der Bundesrepublik ganz anders beschlossen worden ist? Wenn man so eine Forderung aufstellt, unterstell dir mal genau das Motiv, das redliche Motiv, was Sie haben. Oder das als redlich unterstellte. Zu dem Motiv sage ich auch noch was. Da muss man doch erstmal die eine Frage beantworten. Warum machen die denn das, was ich nicht will? Und wenn dann rauskommt, stimmt, meine Analyse hat gegeben, die wollen das ja eigentlich auch nicht. Ja, dann kann ich vielleicht eine Unterschriftenliste oder eine Demo zum Kanzleramt machen. Wenn ich aber weiß, es ist ein Teil der innen- und außenpolitischen Staatsräson dieses aufsteigenden Imperialisten Nummer 2, der erstens von Amerika nicht ständig gesagt bekommen will, was er auf der Welt zu tun hat, aber zweitens dieses Bündnis nicht ganz aufkündigen will, weil bislang noch jeder Einfluss, den Deutschland auf der Welt haben will, an diesem Bündnis und seiner Macht hängt, dann weiß ich eins, diese ganzen Unterstützungsmaßnahmen des Krieges Deutschlands sind nicht Zufall, sind nicht Schlurigkeit, sind nicht Pflichtversäumnis, sondern Teil des deutsch-imperialen Interesses. Und wenn ich das weiß, dann nützt nicht Forderungen zu stellen, sondern wäre es an der Ordnung, beispielsweise, was in Schottland zwei Lokomotivführer versucht haben und was in Italien einige machen. Nämlich all die Abteilungen, in denen so etwas passiert, in denen verladen wird und so weiter, systematisch zu bestreiken. Dann wäre nicht Forderung angesagt, sondern wäre massive Agitation all der Menschen angesagt, die das hierzulande als Deutsche betreiben, das zu unterlassen, also eine Art diese Betriebe betreffenden Generalstreik durchzusetzen. Sonst geht nichts. Sonst ist es purer Idealismus, der von der falschen Unterstellung ausgeht. Eigentlich müsste der Staat die Sache doch genauso sehen wie ich. Erlauben Sie mir noch eben einen Schluss zu dem Motiv zu sagen. Ich will Ihnen nichts unterstellen, aber ich habe dieses Argument schon mal in folgendem Zusammenhang gehört. Es gibt, wie Sie wissen, inzwischen diese Euro-Aktion. Ein Euro spendieren und das Ganze mit einer Postkarte zu versehen, wo drauf steht, dieser Krieg findet nicht mit meiner Unterstützung statt. Was ist denn das eigentlich? Was ist denn das für eine Kriegsgegnerschaft? Mit mir nicht. Ich will später meinen Enkelkindern mal sagen können, ich habe frühzeitig den Dollar gespendet, weil ich ja nicht dafür war. Das ist nicht Kriegskritik. Das ist auch nicht der Versuch, sich zu überlegen, was macht man, um das Kriegführen zu verhindern. Das ist ein Gewissensproblem von Moralisten. Das taugt nichts. Aber das will ich Ihnen nicht unterstellen. Ich weiß nur, dass es in dem Zusammenhang gebraucht wird. Sehen Sie, das heißt aber doch nur.
Das ist so einfach.
Nein, es ist nicht einfach.
Natürlich kann man ganz radikale und vollste Forderungen stellen, aber so einfach sind die dann auch nicht.
Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Ich habe nur gesagt, das wäre richtig.
Natürlich wäre es richtig.
Gut, und jetzt stellen wir fest, es ist richtig, aber schwer. Was macht man denn? Sagt man, weil es schwer ist, lässt man es und macht das Falsche? Doch wohl nicht. Ja, was ist denn davon zu halten? Ich bin nicht genau informiert über die italienische Kriegsgegnerfront. Ich habe bloß das gehört, dass in der Tat da eine massive Agitation, was Rüstungstransport anbelangt, zur Verweigerung dieser Transportgeschichten. Das geht nur über Streik. Ja, gut, also Deutschen sind doch auch bloß Menschen. Warum soll man die nicht dafür überzeugen? Übrigens nicht nur hier. Ne? So, jetzt will ich zu Ihrer Sache noch was sagen. Also nochmal eben Punkt, die Sache mit unerfüllbaren Forderungen zu stellen, sei richtig. Das weiß ich nicht. Was soll da richtig sein, wenn ich weiß...
Eine richtige Forderung ist da auch dann, bleibt auch dann richtig, wenn sie erstmal unerfüllbar.
Nein, dann ist es... Nein.
Die Kräfteverhältnisse halt
nicht
so sind.
Das ist doch nicht... Dann, ich habe doch gesagt, der Charakter der Forderung ist falsch. Das Anliegen ist richtig. Ist aber als Forderung an die zu stellen... von denen ich weiß, die wollen das glatte Gegenteil und haben die Macht. Das ist illusionär. Das ist nicht die Kritik der Forderung, sondern die Kritik des darin eingeschlossenen Adressaten. Das ist der Punkt. Jetzt zu Ihrem Punkt, Handlungsanleitung. Die Handlungsanleitung habe ich gegeben in 1,5 Stunden. Wir haben sogar vorhin in der Zwischendebatte darüber geredet. Und das meine ich ganz ernst, und das ist keine Ausrede. Ich bin der Meinung, dass aus meiner Analyse, wenn sie denn von dem einen oder anderen für bedenkenswert gehalten wird, folgt, dass man immer dort, wo man selbst in der Friedensbewegung aktiv ist, diese Debatte anzettelt. Und zwar ohne Furcht vor dem Spaltervorwurf. Zu dem Spaltervorwurf sage ich gleich noch was. Der ist mir um die Ohren gehauen worden, da hätte ich eigentlich gar keine mehr haben können. So, das ist die Sache. Und zwar deswegen ist das so wichtig. Weil es muss doch gerade, das war die Medium-Sache, es muss doch, wenn die Menschen schon sagen, ich finde das übel, was da passiert, und das ist ja eine korrekte Einlassung, dass man dann aber richtig und nicht falsch weitermacht, wenn man schon sagt, das ist von übel, das soll nicht sein. Das Falsche weitermachen ist, mit dieser Abscheuerklärung Schluss zu machen und sie vor sich herzutragen. Statt zu fragen, woran liegt's denn? Was sind denn die Gründe für den Krieg? Und wenn an dem, was ich gesagt habe, ein bisschen was stimmt, alle Kriegsgründe werden im Frieden produziert, dann heißt es, und sowas gibt's ja gelegentlich in Fluchtbildern auch schon mal zu lesen, dass man gefälligst im Frieden mit der Kritik dieser hier produzierten Kriegsgründe weitermachen muss, mit der hiesigen Friedenspolitik kritisch umgehen muss. Das ist der allererste Schritt und der folgt unmittelbar daraus. Alles andere hängt von dem Erfolg dieser Agitation ab. Deswegen, wie gesagt, reise ich wie ein Bekloppter durch die Gegend mit meinen wenigen Kräften als Nichtwissenschaftler zu machen, was zu machen ist. Ja, darauf läuft es hinaus. Und die ist überhaupt nicht naiv. Das ist die, ich muss mal sagen, das ist die Kernfrage. Das ist die Kernfrage, die übrigens überhaupt nicht im Widerspruch zu dem, was ich dem Herrn eben als Handlungsanleitung gesagt habe. Ich würde bloß nicht mit der Frage anfangen. Das fällt wieder in Ihre Kuschelabteilung da. Sondern ich würde sagen, Leute, macht euch da mal klar, was der Frieden ist. Und dass Sie das gleich in der Richtung zu Ende gedacht haben. Das finde ich großartig. Ja, genau so ist es. So sehe ich es auch. Staat ist Herrschaft, ist Ausstattung mit Gewalt. Warum das nach innen notwendig ist, ist wieder eine andere Frage. Es wird ja nach innen genauso angewandt wie nach außen. Warum es nach innen notwendig ist, habe ich noch gar nicht gesagt. Übrigens, da gibt es diesen schönen Spruch, ne? Wenn man von Marx, wenn man die Kriege im Äußeren abschaffen will, muss man den Klassengegensatz im Inneren abschaffen. Ein sehr schöner Satz. Ja, jetzt könnt ihr mal so machen. noch zu Schweiz und Tibet was. Es gibt in der Tat Staaten, die verfügen nicht über ein Militär, mit dem sie nach außen tatsächlich sich verteidigen oder Kriege führen können. Aber selbst Tibet, bei Tibet bin ich nicht informiert, selbst die Schweiz verfügt über ein Gewaltmonopol nach innen. Das ist schon mal klar. Jetzt ist die Frage, warum hat die Schweiz bislang gesagt, bis auf die Armbrust, die jedermann im Schrank hat, und ein paar anderen Sachen, es ist ja inzwischen auch nicht mehr so, aber ich bin mal großzügig, will die Schweiz im Konzert dieser Staaten nicht mitmischen? Das ist eine Frage, ganz verkürzt gesagt. Hat die sich dadurch entschieden, dass das von anderen respektiert worden ist. Andere haben gesagt, oh, das ist ja dann leichte Beute. Die haben nichts, womit sie sich verteidigen können. Also die werden als erstes kassiert, Deutschland oder Hitler. Das ist deswegen nicht passiert worden, weil die Schweiz ganz besonders im Zweiten Weltkrieg zwischenstaatlich abgesprochen eine Funktion als internationale Bank hatte. wo alle ihr Gold, alle ihre Dinge hatten. Und dafür sollte staatliche Gewalt nach innen Kontrollfunktion haben. Das ist eine Ausnahme. Jetzt gibt es andere Staaten, zum Beispiel zentralafrikanische Staaten, die haben kein großes Militär nach innen und trotzdem ist da der Mord und Totschlag los. Weil die halt kein Gewaltmonopol verfügen, sondern über bestimmte Fraktionen, Stämme oder sonst was oder Parteien bewaffnet sich im schönsten Bürgerkrieg befinden. Da ist halt sowas wie, was ich vorhin gesagt habe, Durchsetzung eines Kriegsergebnisses nach innen. Dauerprogramm. Bürgerkriegsdauerprogramm. Das erklärt sich auch daraus. Schweiz ist, wie gesagt, ein Ausnahmefall. So. Dazu noch weiter, sonst wäre sein Anliegen auf der Tagesordnung. Ich will noch, bevor ich was sage, will ich noch, weil das am Anfang habe ich das rausgehört, da gab es ein Gemurmel, ein zustimmendes Gemurmel, als ich den Vorwurf, der mir gemacht worden ist, ich sei ein Spalter der Friedensbewegung, zitiert habe. Ich möchte dazu noch mal was sagen. Und dann komme ich zu Ihrem Anliegen. Dieser Vorwurf ist völlig sachfremd. Der ist deswegen sachfremd, weil die Friedensbewegung, wie sie sich gegenwärtig präsentiert, gar nicht gespaltener sein könnte, als sie ist. Ihr müsst euch doch bloß mal überlegen, was sich hinter dem Nein zum Irakkrieg für Gründe verbergen. Selbst kein Krieg für Öl ist eine der Hauptparolen von, wem wisst es? Den Faschisten. Den Faschisten. Übrigens, wunderschöne Parole. Wenn ich jetzt nicht den Übergang gemacht hätte, hätte ich ein Rätsel draus gemacht. Wer, von wem stammt folgende Parole? USA, internationale Völkermordzentrale. Das war die Hauptparole, mit der die Faschisten in Berlin mitmarschiert sind. Soll man sich mal überlegen, wieso eigentlich? Das Nein zum Krieg. Ja, da gibt es erstens das Nein zum Krieg von der Bundesregierung. Dazu habe ich was gesagt. Dann gibt es ein ganz integeres, rein moralisches Nein. Ich will nicht, dass da Leute umgebracht werden. Habe ich nichts dagegen, aber wie gesagt, dabei stehen zu bleiben, ist blöd. Dann gibt es ein Nein, soll man sich mal vorstellen, zum Krieg. Innerhalb der amerikanischen politischen Klasse. Da heißt das Nein, das geht uns gar nichts an, das kommt uns zu teuer und so weiter. Was ist denn das für ein Nein? Dann gibt es ein Nein von Christen, das heißt, das hat uns der liebe Herrgott verboten. Obwohl er irgendwie ziemlich viel andere Kriege offensichtlich nicht verboten hat. Dann gibt es ein Nein von Attac. Das heißt, kein Blut für Öl, sage ich gleich was zu. Ist wieder was ganz anderes. Wenn ich jetzt nur mal ein paar dieser Fraktionen mir anschaue, im politisch Grundsätzlichen sind die sich alle Spinnefeind. Ja, wie steht denn die Bundesregierung zu den Autonomen, zu den Antiimperialisten, zu den Faschisten? Wie stehen die Faschisten zu den Autonomen? Wie stehen die Christen zu den Autonomen? Die kriegen ja schon einen roten Kopf, wenn die Autonomen nur einen Stein von ferne ansehen. Und so weiter. Also, die einzige Gemeinsamkeit besteht auch darin, dass sie sich am 15. Februar zur selben Zeit am selben Ort mit einem Nein versammelt haben. Also, ich bin doch nicht der Spalter. Ein größeres Durcheinander und Gegensatz gibt's doch gar nicht. Und wenn der Krieg vorbei ist, wenn dieses leerste aller Abstrakter, das Nein zum Krieg, sich erübrigt hat für die, Dann kommen wieder die politisch grundsätzlichen Differenzen auf den Tisch. Und im Übrigen hört der Verfassungsschutz auch während der Friedensdemonstrationen nicht auf, die Autonomen und die Faschisten zu bespitzeln. Im Gegenteil, doch wunderbares Material dafür. Also, ich mache eine Retourkutsche geradezu draus. Ich sage, die Debatte, von der ich rede, die ich in der Friedensbewegung haben will, die sagt, macht euch mal klar, was die Gründe für den Krieg sind. Macht euch mal klar, was die Gründe für das Nein sind. Das soll doch gerade diese Gegensätzlichkeit und Differenzen in dem Nein überwinden. Und das Nein auf eine solide Grundlage stellen, wo man sich einig ist in den Gründen. Also das nochmal zur Spaltung. Das muss man sich mal merken, weil man als Kritiker immer gleich so blöd angemacht wird. Das ist Quatsch. So, jetzt zu dem.